Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Wie soll ein Volk über ein Verbrechen an 1,5 Millionen Menschen hinwegkommen, wenn die Täter die Schuld nie eingestanden haben? In den Herzen vieler Armenier sitzen Trauer und Schmerz immer noch so tief, auch weil der türkische Präsident das Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich auch heute noch, 100 Jahre danach, verharmlost. Erdogan sprach heute am Jahrestag lediglich von traurigen Ereignissen, als er den Kindern und Enkeln der Opfer sein Beileid aussprach. Keine Spur von einem Bekenntnis zu dem Völkermord, an dem heute überall in der Welt, aber natürlich vor allem in Armenien selbst erinnert wurde. Sabine Krebs.
Es sind bewegende Bilder an diesem Abend, die von Jerewan aus um die Welt gehen. Gekommen sind Zehntausende, auch Exil-Armenier. Sie wollen erinnern an die Gräueltaten, die heute vor 100 Jahren begannen, mit einem Meer aus Fackeln. Vereint in ihrer Trauer sind Ur- und Ururenkel, Nachfahren. Für das kleine Kaukasusland sind dieser Gedenktag und die Anerkennung des Genozids von großer Bedeutung. Es ist die Pflicht jedes zivilisierten Landes, historische Ereignisse zu akzeptieren. Viele Länder haben das inzwischen gemacht. Das einzige Land, was jetzt noch fehlt, ist die Türkei. Schon am Morgen war die offizielle Zeremonie mit Gästen aus 70 Ländern, darunter Frankreichs Präsident Hollande und Russlands Präsident Putin. In beiden Ländern gibt es große armenische Gemeinden und beide Länder erkennen den Genozid an. Deutschland hat einen Staatsminister entsandt. Die Debatte über den Völkermord ist auch heute wieder das entscheidende Thema für Armeniens Präsident Sargsyan. Die Anerkennung des Genozids ist kein Tribut, die die Welt dem armenischen Volk und seinen Opfern zollen muss. Die Anerkennung des Genozids ist der Sieg des Gewissens und der Gerechtigkeit über Intoleranz und Hass. Traditionell ist Russland für Armenien ein wichtiger Partner in vielen Bereichen. Präsident Putin hat wohl schon vor Tagen von Völkermord gesprochen. Heute äußert er sich so. Die Position Russlands ist und bleibt konsequent. Wir sind der Meinung, dass es für den Massenmord an Menschen keinerlei Rechtfertigung gibt und geben kann. Mit den Folgen der Vergangenheit müssen viele Armenier leben. Für sie bleibt der 24. April ein Tag der Trauer.
Wochenlang war in der deutschen Politik darüber gestritten worden, ob dieses eine Wort im Bundestag fallen dürfe. Doch als heute der Bundestagspräsident die Debatte zum 100. Jahrestag eröffnete, sagte er es einfach: Völkermord. Norbert Lammert brach das Tabu gleich in den ersten Sätzen. Und alle Redner, die ihm folgten, Redner aus allen Fraktionen, taten es ihm gleich. Allein in der ersten Reihe, dort, wo die Bundesregierung sitzt, war es unüberhörbar still. Auch die Kanzlerin schwieg bis zum Schluss. Matthias Deiß.
Unter dem Büro des Außenministers im Archiv des Auswärtigen Amts lagern sie dramatische Berichte aus dem Jahr 1915 an die kaiserlich-deutsche Botschaft Konstantinopel. Augenzeugen berichten von einer beginnenden, völligen Ausrottung der Armenier. Belege für einen Völkermord? Außenminister und Kanzlerin weigern sich standhaft, diesen Begriff zu verwenden und mussten heute zur Kenntnis nehmen, dass nach dem Bundespräsident auch der zweite Mann im Staat mutiger ist als sie.
Das, was mitten im Ersten Weltkrieg im Osmanischen Reich stattgefunden hat, unter den Augen der Weltöffentlichkeit, war ein Völkermord.
Völkermord. Vergeblich hatte die Bundesregierung versucht, das V-Wort aus einem Antrag der Regierungsfraktion zu streichen. Regungslos die Miene der Kanzlerin, als die eigenen Abgeordneten zu V-Männern werden.
Es ist ein zwingendes Gebot der Solidarität mit den Opfern und ihren Nachfahren, von dem Verbrechen als ein Verbrechen des Völkermordes zu sprechen.
Als die Massaker an den Armeniern und die Todesmärsche 1915 beginnen, ist das Deutsche Kaiserreich ein enger Verbündeter des Osmanischen Reichs und sieht dem Gräuel tatenlos zu. Aus Angst, einen im Weltkrieg so wichtigen Partner zu verlieren, kritisiert die Linkspartei.
Die verbrecherische Komplizenschaft ging weit über unterlassene Hilfeleistung hinaus. Es handelte sich vielmehr um Beihilfe zum Völkermord.
Von einer deutschen Mitschuld am Völkermord hatte gestern auch Joachim Gauck gesprochen. dem Bundespräsidenten und dem Bundestagspräsidenten, zollte der Chef der Grünen, Cem Özdemir, heute Respekt.
Leider kann ich in dieses Lob die Vertreter der Bundesregierung nicht mit einschließen. Denn wäre es nach Ihnen gegangen, dann würden wir bis heute das türkische Narrativ wiederholen, dass es den Völkermord nicht gab, meine Damen und Herren. Ich verstehe das nicht, denn ich unterstelle Ihnen gute Absichten. Sie wollen auch zur Versöhnung beitragen.
Aber eben den wichtigen Wirtschafts- und NATO-Partner Türkei auch nicht verärgern. Genau das aber wird passieren, fürchten Kanzlerin und Außenminister, wenn der Bundestag die Erklärung mit dem Wort Völkermord im Sommer verabschiedet. Sie wissen, verhindern können sie das wohl nicht mehr.
Und wir schauen nach Griechenland. Eigentlich sollten die Griechen bis Ende des Monats eine Liste mit Reformen vorlegen, damit sie weitere Hilfen bekommen. Eigentlich. Die Nachricht mit Jan Hofer.
Auch das Treffen der Euro-Finanzminister in der lettischen Hauptstadt Riga hat keinen Durchbruch gebracht. Die Zeit drängt. Das verlängerte Hilfsprogramm, aus dem mehr als 7 Milliarden Euro fließen könnten, läuft Ende Juni aus.
Freundlich lächelnd wie üblich kam der griechische Finanzminister zum Treffen mit seinen Kollegen, aber die hatten hinter verschlossenen Türen nichts Freundliches mehr für ihn übrig. Teilnehmer berichteten von einer äußerst kritischen, teilweise harschen Diskussion. Von verschwendeter Zeit, politischen Spielchen und viel zu geringen Fortschritten war die Rede, auch wenn der Chef der Eurogruppe das hinterher eher nüchtern zusammenfasste. Zuletzt gab es ein paar positive Zeichen, aber wir müssen immer noch große inhaltliche Meinungsunterschiede überbrücken. Diese Meinungsunterschiede räumt auch Varoufakis ein, meinte aber, die Verhandlungen haben in den letzten Wochen zu substanziellen Annäherungen geführt. Eine Auffassung, die heute keiner seiner Kollegen teilte. Das umfassende Reformprogramm, das Griechenland eigentlich bis Ende April vorlegen sollte, ist nicht in Sicht. Die Einigung mit den Geldgebern weit entfernt. Ein möglicher Bankrott des Landes ist immer noch nicht ausgeschlossen.
Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank berät in einer Sondersitzung über die künftige Ausrichtung des Unternehmens. Im Gespräch ist, das Tochterunternehmen Postbank zu verkaufen oder das gesamte Privatkundengeschäft abzuspalten. Am Nachmittag demonstrierten mehrere hundert Postbank-Mitarbeiter und verlangten Kündigungsschutz für die etwa 10.000 Tarifbeschäftigten. Fast jede vierte Postbank-Filiale wurde heute bestreikt. In Bangladesch haben Überlebende und Angehörige an die Opfer des Textilfabrikunglücks vor 2 Jahren erinnert. Mehr als 1.100 Menschen waren ums Leben gekommen, als ein illegal errichtetes Fabrikgebäude einstürzte. Bis heute warten viele Überlebende und Angehörige auf eine angemessene Entschädigung. Auch deutsche Unternehmen hätten bislang nicht genug getan, kritisierte unter anderem die IG Metall. Der polnische Publizist und Politiker Władysław Bartoszewski ist tot. Er starb im Alter von 93 Jahren in Warschau, wie die polnische Nachrichtenagentur PAP meldet. Bartoszewski engagierte sich im Widerstand gegen die Nazis und überlebte das Konzentrationslager Auschwitz. Nach der demokratischen Wende in Polen wurde er Außenminister und setzte sich für die Aussöhnung mit Deutschland ein. 1995 hielt er im Bundestag eine vielbeachtete Rede zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Bayern-München-Trainer Guardiola bekommt es im Champions-League-Halbfinale mit seinem Ex-Club zu tun. Wie die Ziehung im schweizerischen Nyon ergab, treffen Bayern auf den FC Barcelona. Im zweiten Spiel stehen sich Juventus Turin und Titelverteidiger Real Madrid gegenüber. Die Hinspiele werden am 5. und 6. Mai ausgetragen, die Rückspiele eine Woche später.
Wenn ein Mädchen, das anderen helfen wollte, getötet wird, dann sind alle ganz schnell dabei zu urteilen, das ist gut und das ist böse. Im Fall der 22-jährigen Tutsche ist das nicht so einfach. Tutsche wurde im vergangenen November auf einem Parkplatz in Offenbach geschlagen, im Streit zwischen einer Gruppe von Jugendlichen. Sie fiel ins Koma und wachte danach nicht mehr auf. Was genau geschah und wer wen wann provozierte, das wissen wir nicht. Das muss nun der Gerichtsprozess zeigen, der heute mit einem überraschenden Geständnis des Angeklagten begann. Alex Jakubowski über falsche Gewissheiten und die Suche nach der Wahrheit.
Tutsches Fall steht in den sozialen Netzwerken als Beispiel für Zivilcourage. Die Nutzer sehen in ihr einen Engel. Auch für sie ist Tutsche eine Heldin. Freunde heute vor dem Landgericht in Darmstadt. Sie halten eine Mahnwache, wollen der Familie beistehen. Tutsche ist zum Symbol geworden. Und er ist öffentlich schon verurteilt, obwohl der Prozess heute erst begonnen hat. Sanel M., der wegen Körperverletzung mit Todesfolge angeklagt ist. Eine schwierige Ausgangslage mit gravierenden Folgen, meint ein Medienpsychologe.
Sie sah sehr sympathisch aus, sehr auch attraktiv. Und auch die Tatsache, dass sie einen Migrationshintergrund hatte, hat sie zu einer besonders geeigneten Ikone und zu einem Idol gemacht. Und es ist ja auch ein ganz schreckliches Schicksal gewesen, was ihr und ihren Eltern widerfahren ist. Also das sind dann schon fast märtyrerhafte Qualitäten.
Der Angeklagte zeigt am ersten Prozesstag Reue und gibt eine Erklärung ab. Der 18-Jährige räumt unter Tränen ein, Tutsche eine Ohrfeige gegeben zu haben. Sie sei dann umgefallen, sagt er, und entschuldigt sich bei der Familie. Es tue ihm unendlich leid.
Tatsächlich hat der Angeklagte hier bei seiner Einlassung einen reumütigen Eindruck hinterlassen, hat unter Tränen den Vorfall, wenn auch kurz, geschildert und auch betont, dass ihm der Ausgang sehr leid tut.
Ich möchte es nicht abwertend sagen, aber es waren schon Floskeln. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er halt sozusagen seinen Teil abgespult hat.
Das Gericht muss klären, was wirklich mit Tutsche passiert ist. Warum Sanel M. sie auf einem Parkplatz schlug und ob sich beide gegenseitig beleidigt haben. Was vorher in der Toilette der Fastfood-Kette vorgefallen ist. Ob er dort wirklich zwei minderjährige Mädchen bedroht hat und Tutsche ihnen dann zu Hilfe kam, Zivilcourage zeigte. Nach der Vernehmung der beiden Mädchen heute könnte sich das Bild der Heldin ändern.
Nach der Schilderung ist jedenfalls mein Eindruck der, dass es letztlich um Kontaktaufnahme ging. Schlicht und ergreifend. Zwischenmenschlich. Keine Bedrohung.
Die Staatsanwaltschaft hatte diese Sicht vorher schon vermutet.
Man kann zumindest nach Aktenlage schon so viel sagen, dass sich die jungen Damen nicht bedroht gefühlt haben. Und es gab wohl auch keine im Sinne jetzt des Strafrechts Übergriffe.
Keine einfache Aufgabe für das Gericht, unbeeindruckt von der öffentlichen Meinung zu einem Urteil zu kommen.
Fehlt uns noch das Wetter und wir gehen zu Claudia Kleinert mit der Frage, was macht es denn? Zeigt es sich zum Wochenende von seiner launischen Seite?
Ja, sehr, sehr launisch, würde ich mal sagen. Denn es gibt zum Teil Schauer und ab Montag wird es dann sogar regnerisch und dazu deutlich kälter als im Moment. Aber Regen können wir ganz gut gebrauchen, denn das sind die Mengen, die bisher im gesamten April gefallen sind. 3,1 Liter Westerhewe am Nürburgring, 4,8 Liter, nicht mal 5 Liter, Penkun 0,2 Liter, Coburg knapp 5 Liter mit 4,9 Liter. Normal sind für den gesamten April so um die 40 bis 52 Liter pro Quadratmeter, je nachdem, wo man in Deutschland zu Hause ist. Das wird sich jetzt also ändern. Das heißt, die nächsten Stunden kommen erst einmal ein paar Schauer herein. Das gilt für den morgigen Tag insgesamt. Auch Sonntag werden es Schauer sein, die zwar mal kräftiger ausfallen können, die aber nicht die großen Regenmengen bringen. Sie sehen es hier, die Wettervorschau bzw. die Regenvorschau auch für den Sonntag. Am Montag kann es dann aber mal richtig kräftig regnen. Und hier und da in Deutschland kommen wir sogar bis Ende diesen Monats an die 40, 45 Liter. Jetzt in der Nacht kommen erstmal dichtere Wolken aus Westen. Aus denen fallen dann auch schon einzelne Schauer. Im Osten ist es oft sternenklar. Deshalb dort auch noch deutlich kälter als im Westen. Nach Osten hin morgen früh Temperaturen 1 bis 7 Grad. Unter den dichten Wolken sind es meist zweistellige Tiefstwerte. Morgen Vormittag dann Sonne, vor allem noch nach Osten hin von Brandenburg runter bis in den Südosten Bayerns. Von Westen her werden die Wolken dichter. Es kann hier und da Schauer geben, gilt auch für den Nachmittag. Diese Schauer treffen nicht jeden, wird auch nicht den ganzen Tag über regnen. Aber zwischendrin kann man schon mal wieder nass werden. Kennen wir fast gar nicht mehr, dieses Gefühl. Die Temperaturen steigen am Nachmittag. Dort, wo die Wolken schon dicht sind, auf meist 15 bis 17 Grad Richtung Sachsen und vor allen Dingen auch im Südosten Bayerns, dort mit Föhn 22 bis 24 Grad. Der Wind ist meist nur schwach bis mäßig unterwegs, kommt aus südwestlichen Richtungen. Und danach ist wieder einiges los beim Wetter. Also am Sonntag immer mal wieder Schauer zwischendrin, aber auch sonnige Abschnitte, die wir morgen nicht haben werden. Höchstwerte 16 bis 21 Grad. Am Montag dann kräftiger Regen aus Nordwesten, im Süden und Osten noch Temperaturen über 20 Grad. Von Nordwesten kommt kalte Luft. Da dann gerade mal noch 10 Grad und das pendelt sich so auch nächste Woche ein.
Danke trotzdem, Claudia Kleinert. Und mit diesen durchwachsenen Aussichten verabschieden wir uns. Sie sehen hier gleich den Polizeiruf 110. Um 1 Uhr meldet sich Gabi Bauer heute mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.